Großvater, wir preisen dich. Oh, wir preisen deine Allmacht. Wir rühmen deine Stärke. Wir rühmen deinen Sieg. Wir rühmen deine Gegenwart, die heute Abend bei uns ist. Herr, du bist ein großer Gott. Halleluja. Wir dienen einem großen Gott, der alles löst, der alles beherrscht, der alles kontrolliert, der alles in der Hand hat. Und mein Gott, du hast das letzte Wort in allen Dingen. Ich lobe und ich preise dich. Und wir sagen zusammen Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Wir haben einen großen Gott. Glaubst du das? Amen. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist, fang bei Null an. Ich möchte vielleicht ein ganz kleines persönliches Zeugnis zuerst mal geben. Irgendwo so als Pastor, wenn man so dient und predigt und predigt und predigt, und ich habe früher noch viel mehr gepredigt wie heute. Ich predige heute auch schon auch noch viel, aber trotzdem noch viel mehr, und ich habe gepowert und in verschiedenen anderen Bereichen einfach gegeben, und da bin ich irgendwie ausgebrannt, leer, und habe gesagt, Gott, ich predige, aber bei mir passiert nichts mehr. Und dann habe ich gebetet, und da sagte der Herr zu mir, ich soll mir eine neue Bibel kaufen, ganz nagelneue Bibel, und ich soll in den Wald gehen oder ein bisschen weg von zu Hause, und ich sollte die Bibel so lesen, als wenn ich sie noch nie gelesen hätte. Ich soll alles vergessen und ich soll bei Null anfangen. Dieses Zeugnis, das mich so inspiriert hat oder mir was gegeben hat, und ich habe gesagt, Herr, also so, dass du so bist, nicht nur, dass man Theologie und Predigten und schöne, wunderbare Gedanken hat, nein, die Bibel so lesen, als wenn man sie noch nie gelesen hätte. Gottes Stimme so hören, als wenn man es noch nie gehört hätte. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich möchte noch mehr von dir. Und dann sagt der Herr, werde leer, werde schwach, werde klein, werde bescheiden. Denk nicht, dass du alles weißt. Ich will dir noch so viel geben. Und fang bei Null an. Das war der Einstieg, und das ist auch das Thema für heute. Mein persönliches Zeugnis, also ich habe mit Null angefangen. Und ich habe mehrmals in meinem Leben mit Null angefangen. Weißt du, man denkt, man hat schon alles erreicht. Als ich so 40, 41, 42 war, dann habe ich Midlife-Krisis bekommen. Männer kriegen auch Midlife-Krisis. Und ich habe mit so 41 Jahre Midlife-Krisis bekommen und habe gesagt, Herr, wie geht's mit mir weiter? Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe eine tolle Gemeinde in Süddeutschland gehabt. Und dann hat der Herr gesagt, fang bei Null an. Und so bin ich nach Berlin gekommen. Ich wollte keine Gemeinde übernehmen oder mit keiner Gemeinde zusammenarbeiten. Auf dem Breitscheidplatz habe ich angefangen zu predigen und mit Null angefangen. Und Gott hat uns gesegnet und Gnade geschenkt bis zu diesem Augenblick. Also es lohnt sich, mal alles zu vergessen, alles zurücklassen, alle Brücken abbrechen und wieder von vorne anzufangen. Vielleicht musst du auch in deinem Leben irgendwo total von vorne anfangen. Du hast einiges erreicht, aber du hast Midlife-Krisis oder vielleicht auch andere Krisen. Wenn du aus der Krise rauskommen willst, brich alles ab und fang bei Null an. Das ist besser, als dann an der alten Sache weiterzuwurschteln. In der Bibel heißt es einmal, man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche, sondern neuen Wein, neue Schläuche. Und man flickt nicht irgendwie. Hör doch auf zu flicken in dein Leben und da ein bisschen verbessern, da ein bisschen was anderes machen. Fang einfach von vorne an. Was ganz Neues. Einfach das Haus abreißen, bis auf Grundmauern abreißen und dann was Neues aufbauen in deinem Leben. Also, das ist die Botschaft, die ich bringen werde. Ich möchte dich einladen noch für morgen. Morgen erlaube Gott in deinem Leben zu arbeiten. Gib Gott eine Chance. Lass Gott arbeiten einfach. Weißt du, es ist ein Geheimnis. Du musst nichts tun. Der Herr hat alles schon für dich getan. Du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Also, lass Gott in deinem Leben arbeiten. Gib ihm eine Chance. Das wird das Thema morgen sein. Dann habe ich am Mittwoch, wo sind die anderen? Und ich meine, Gott hat so viele Menschen berührt. Gott hat so viele Menschen gesegnet. Wo sind die anderen? Da sind 10 Aussätzige geheilt worden und nur einer kam zurück und sagte Dankeschön. Wo sind die anderen, die Danke sagen, die wirklich das verewigen? Jetzt rufen auch die Leute bei mir ständig an, ja, wann wird Billy kommen? Weißt du jetzt, wir sind krank, wann kommt er wieder, damit wir geheilt werden? Weißt du, die gehen da von Billy zu Billy oder von Prediger zu Prediger, ist egal, wer das ist. Weißt du, die Leute halten sich an Menschen. Wir sollten uns an Gott halten. Er ist die Lösung unserer Probleme. Er ist die Antwort für unsere Probleme. So, dann geht es weiter noch am nächsten Freitag, so Gott will. Gottes Sache geht immer weiter. Gottes Sache bleibt nie stehen. Gott ist ein fortschrittlicher Gott. Denk nicht, dass du schon alles hast und alles erreicht hast. Gott geht immer weiter. Auch mit deinen Erfahrungen, mit deinen Erlebnissen. Das ist also Fortsetzung von heute eigentlich. So, fang bei Null an und es geht weiter. Es geht weiter. Die Sache Gottes geht nicht unter. Die stagniert nicht. Gott fängt immer wieder von vorne an. Dann nächsten Samstag. Wann hast du Gott zuletzt gehört? Eigentlich, wir hören Gott. Sollen jeden Tag Gott hören. Wir sollen jeden Tag mit Gott sprechen. Wir sollen jeden Tag die Bibel aufschlagen und Gottes Wort lesen und Gott spricht zu uns. Wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott. Auf jeder Seite spricht der Herr zu uns. So, wann hat Gott mit dir zum letzten Mal geredet? Wann hast du ein Wort von Gott bekommen? Ein Wort, das dich ermutigt, dich korrigiert, dich vielleicht auch neue Orientierung gibt. So, und dann machen wir am 27. Monat ist schon so rum. Wir gehen schon bald auf Weihnachten zu. Also nur noch 10 Monate und wir haben Weihnachten. So, aber trotzdem, die Zeit vergeht so schnell. Lebe ein entspanntes Leben. Nicht den Sonntag, sondern Sonntag drauf. Und dann haben wir unsere Gemeindebibelschule. Lies den Galaterbrief. Da steht noch so viel drin im Galaterbrief. Da steht so viel drin. Also du kannst Gott entdecken. Aber fang an, die Bibel so zu lesen. Fang an, so zu beten. Fang an, so zu glauben, als wenn du noch nie geglaubt hättest. Und das ist das Beste, so einfältig, gläubig, kindlich zum Herrn zu kommen. Und dann bekommst du große Dinge. Also, was ist Null? Was in der Mathematik? Und kannst du die Zahl Null definieren? Was ist Null? Schwierig. Jeder kommt auf diese Welt mit Null. Der bringt nichts mit und er nimmt auch nichts mit. Also, wir sind so Nullmenschen. Und deshalb, ich ermute dich als Mensch, fang immer wieder neu, jeden Tag neu mit Null. Sag, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat und die Güte Gottes ist alle Morgen neu. Ich fange immer bei Null an. Steh auf wieder und es ist wieder ein neuer Tag voller Möglichkeiten. Fang die Zeit, dein Leben immer mit Null an. Dann kann Gott was tun. Gott fängt immer mit dem Nichts an. Ich werde nie vergessen, wir haben der Prediger, der mich zum Herrn geführt hat, den wollte ich irgendwo mal hören. Und dann war er bei uns in Süddeutschland und die Lausbuben haben einen Streich gemacht. Die haben dem sein Predigtumriss aus der Bibel rausgenommen und ein weißes Blatt Papier reingelegt. Und dann steht er vorne, nimmt so seine Bibel unterm Arm, geht voller Dynamik und Schwung nach vorne und macht die Bibel auf und guckt verdutzt und sagte, hier nichts und hier nichts. Leute, und eigentlich will vielleicht der liebe Gott heute sagen, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Hier nichts und hier nichts. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Und ich werde nie vergessen, das hat mich so fasziniert, dass man nicht in Verlegenheit kommt, auch wenn der Zettel, der Umriss gestohlen ist oder versteckt ist oder irgendjemand einen Streich macht. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Was hat er gehabt? Gar nichts. Er sprach und sein Wort war Energie. Atome kamen zusammen, plötzlich, ja. Und was ist so ein Atom? Wenn ein Atom zerfällt, ist nichts. Und doch, was unser Herr Einstein mal sagte, nichts kann zu nichts zerfallen und vergehen. Nichts vergeht zu nichts. Aber dieses Nichts ist das, wo Gott arbeitet. Das ist diese Größe, diese Null. Und weißt, Gott will, dass wir das Nichts begreifen, diese Null begreifen. Ich habe euch die Geschichte erzählt von dem Mädchen aus der Sonntagsschule oder in der Religionsunterricht. Dann fragt die Lehrer dem Kind, was willst du werden? Und jeder soll auf der Tafel hinschreiben, was er werden möchte. So eine Art Berufsfindung, aber für kleine Kinder. Und dann geht sie nach vorne, das Mädel, und schreibt eine Null. Und dann fängt sie nochmals eine Null und nochmals eine Null und nochmals eine Null. Ja, sagt der Kind, und das willst du werden, eine Null? Das willst du werden, eine Null? Dann sagt sie, nee. Und dann geht sie nach vorne, wieder wo sie angefangen hat, und macht eine Eins davor. Dann war eine Trillion oder Trilliarde, was dabei rausgekommen ist. Also deshalb, das ist Null. Je mehr Null du in deinem Leben bist, desto größer kann Gott in deinem Leben sein. Und deshalb ist die Zahl. Weißt du, wenn du eine Null bist und wenn Gott vor deinem Leben ist, bist du schon 10. Und wenn noch 2 Nuller in deinem Leben sind, sind schon 100. Und wenn 3 Nuller in deinem Leben sind, das sind schon 1000. Also die göttliche Mathematik geht ganz anders. Gott rechnet ganz anders. Gott rechnet mit unserem Minus. Und dann setzt er sein Plus davor. Und das ist das Gewaltige. Mit nichts und aus nichts hat Gott immer wieder was gemacht. Und deshalb verzweifle nicht, wenn du nichts hast, wenn du nichts bist, wenn du nichts kannst. Also ich möchte heute eine Botschaft für die Nullmenschen bringen. Menschen, die an sich selber verzweifeln. Die sagen, was wird aus meinem Leben? Was ist aus meinem Leben überhaupt geworden? Wenn ich so mein Leben anschaue, was ist aus meinem Leben geworden? Was habe ich erreicht? Null. Was hast du erreicht? Ein Beter in der Bibel sagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch? Null. Da war er da, da hat es Tamtam gemacht, hat sich aufgeregt, hat geschuftet, gearbeitet und dann geht er von dieser Welt und ist wieder nichts. Von Staub bist du, zu Staub sollst du werden. Du hast dein ganzes Leben gearbeitet, geschuftet, dann hast du die Rente, kriegst die Rente, manche kriegen nicht einmal die Rente, schaffen es nicht mal bis zur Rente. Und dann tust du wieder nichts. Dann hast du gelernt, dein Beruf hast so geschuftet, ob du jetzt deine Doktorarbeit abgeschrieben hast oder was du auch gemacht hast. Aber auf jeden Fall, du denkst, du bist was und plötzlich, jetzt guck mal an, der gute Mann hat seine Doktorarbeit irgendwo da abgeschrieben, vielleicht, oder was weiß ich, wie er das erreicht hat. Und jetzt ist der ganze Ruhm, der ganze Fleiß, die ganze Titel ist so in Verruf geraten, der hat Kratzer. Was ist das gewesen? Null. Du fragst dich, was ist aus meiner ganzen Arbeit geworden, aus meinen Werken, aus meinen Leistungen? Überleg einmal, du hast so viel geleistet und geschuftet. Was hast du? Wo sind sie? Wo sind die Menschen? Ich denke auch manchmal so für mich persönlich, also ich denke auch als Pastor, wie viele Hunderte, wenn nicht gar Tausende, habe ich schon getauft oder getraut oder beerdigt. Ich denke nur, hier in Berlin habe ich mal in einem einzigen Jahr über 270 Leute beerdigt. Und wie viele Leuten habe ich da gepredigt? Wie viele Leute haben mir dazugehört? Was ist eigentlich unterm Strich, was ist unterm Strich eigentlich rausgekommen? Frage ich. Und meine, diese Frage stelle ich mir auch selbst. Was ist aus dem Geld geworden, das du gespart hast? Oder dem Essen, das du gekocht hast? Du hast gekocht und dein Bestes gegeben. Und wie schnell ist es aufgegessen? Da kochst du 3-4 Stunden als Frau, brutzelst und so weiter und in 10 Minuten ist alles gegessen. Ist das nicht schlimm? Und dann, wo ist das alles geblieben? Überleg einmal, was hast du schon, wie viele Ochsen hast du schon aufgegessen im Laufe deines Lebens? Oder wie viele Salatberge? Also, und wo ist das alles geblieben? Wo ist das alles geblieben? Du hast dich eingesetzt, was ist aus deinem Einsatz geworden? Weißt du, wir müssen ehrlich sein, wenn wir unser Leben anschauen, was ist unser Leben geworden? Lies Prediger. Das ist so ein weltliches Buch, dieser Prediger in der Bibel vom Salomo. Da heißt es, es ist alles Haschen nach Wind. Alles ist nichts. Das könnte ein Atheist auch gesagt haben. Alles ist nichts. Der ganze Eifer, du hast dich investiert. Und was zurückgeblieben ist, sind nur noch Erinnerungen. Sei ehrlich. Spiel auch nicht was vor. Als ich hier in Berlin mal eine DDR-Größe beerdigen durfte, konnte, musste, ich musste nur einen Satz sagen. Ich konnte sagen, was ich wollte, dem war es alles egal. Oder dem Angehörigen war alles egal. Ich musste nur sagen, und er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Die Frage ist, kannst du deine Ideale verwirklichen? Oder konntest du? Oder hast schon? Ja, ein bisschen was vielleicht. Du hast schon etwas getan in diese richtige Richtung. Aber was bleibt unterm Strich? Du hast nichts mitgebracht und du nimmst auch nichts mit. Selbst wenn du das möchtest. Alles, was du brauchst, was du bist und so weiter, das liegt in dir drin. Und meistens, die Not hat dich so kreativ gemacht, wenn du ganz ehrlich bist, die Not. Als du nichts warst, als du nichts hattest, als du nichts konntest, du hast aus allem dann etwas machen können. Die Not macht dich kreativ. Also, die Leere. Stell mal vor, du hast noch ein bisschen, vielleicht ein paar Bananen im Kühlschrank oder nicht im Kühlschrank, sondern im Schrank irgendwo und du hast noch ein bisschen ein paar Kartoffeln und so weiter. Und jetzt meldet sich Besuch an. Und da wirst du bestimmt aus allem, nicht aus dem, was du hast, aus diesem Wenigen, wirst du schon eine Mahlzeit zusammenkriegen. Dieses Nichts. Gott segne das nicht. Ich kenne hier einen Bruder in Berlin, der war in den Kriegszeiten da, ein Pastor. Der hat in der Krausestraße seine Gemeinde gehabt. Da kam Besuch. Oder da waren Leute in der Gemeinde und weißt du, wie Pastoren manchmal so sind? Dann sagt er, also könnt zu mir mit nach Köln gehen und wir werden schon was kriegen. Und dann sagt seine Frau, seine Gerda, sagt er, bist du verrückt? Bist du nicht normal? Wir haben nur noch ein Kantenbrot oder ein Stück Brot. Und da ladest du die Leute zu dir zum Essen ein. Ja, sagt er, weißt, aber der Herr kann Gnade schenken. Und dann hat er das Brot genommen und ich kenne diesen Bruder persönlich, also würde ich nicht glauben, wenn ich das nicht von ihm gehört hätte, persönlich in der Gemeinde. Und dann hat er das Brot genommen, gebetet, die sind alle satt geworden und es ist noch was übrig geblieben. Weißt du, wenn wir nichts haben und das Wenige, was Gott hat, oder was wir haben, wenn das durch die Hände Gottes geht und wir segnen, da bleibt noch was übrig. Gott segnet nichts. Guck mal, Israeliten sind 40 Jahre mit Manna in der Wüste versorgt worden. Auch nichts. Jeden Morgen war frisches Brot. Oder dann diese Wachteln, wo kamen die her? Aus dem Nichts. Wenn Gott handelt, passiert durch nichts Großes und Gewaltiges. So, wenn du eine Not hast, dann lernst du beten. Da brauchst du keine Gebetsschule. Oder wie bete ich, wie formuliere ich ein richtiges Gebet? Wenn du in Not bist, da fängst du anständig zu beten zu und dann sagst du, was dir wirklich fehlt. Not macht erfinderisch. Nicht nur Christen, sondern auch Nicht-Christen. Alles, was wir haben, ist in Notzeiten entstanden. Durch die Not erweiterst du deine Grenzen, deinen Horizont, deine Einstellung. Not sprengt deine Sichtweise. So. Und jetzt fängst du als Mensch an. Und jetzt musst du lernen, in Notzeiten oder andere Zeiten auch immer, aus dir, aus dem Nichts, aus dieser Null, was rauszuholen. In dir steckt alles drin, was du brauchst. In dir steckt der Professor drin, in dir steckt der Lehrer, die Kraft, alles, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten. Und jetzt gebrauchst du das Wenige, was du hast. In dir stecken Gaben, eine ganze Menge. Überleg einmal, wie viele Fähigkeiten hast du? Und wie viele Neigungen, wie viele Vorstellungen, wie viele Wünsche, wie viele Ideen, wie viele Visionen. Was steckt so alles in dir drin? Fang an, das zu gebrauchen. Dieses Null. Was ist der Mensch? Der Mensch, dass du seiner gedenkst, dass du dich um ihn kümmerst. Was ist der Mensch? Aber dieses Wenige, was der Mensch ist, kann Großes bewirken. Oft kleine Menschen bewirken große Sachen. In dir ist Kraft. Du musst dich nur anstrengen ein bisschen. Aus deinem Körper. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Kannst du das vorstellen? Aus dem Nichts, aus der Null, kann lebendiges Wasser fließen. Hol aus dir raus, was in dir drin steckt. Aus dem Abgrund. Guck mal, wenn ich so einen Baum frage, wo kriegt der Baum seine Früchte her? Aus der Tiefe und aus sich selber. Gott will dich gebrauchen, dich benutzen. Aber wie macht man das? Wie macht er das? Der Herr sagt einmal in seinem Wort, ihr könnt ohne mich nichts tun. Du kannst ohne ihn nichts tun. Also, du bist nichts ohne ihn und du tust nichts ohne ihn. Wir müssen also heute, und das ist, was ich möchte mit Gottes Hilfe mit euch einüben, aus dem Jenseits zu nehmen, aus Gott zu nehmen. Du weißt nichts, der Glaube ist auch ein Hoffen, ein Harren auf nichts. Du weißt nicht, aber du vertraust Gott, es wird funktionieren, es wird gehen. Es muss gehen irgendwie und es wird auch irgendwie gehen. Und wenn du Gott vertraust, auf die andere Welt vertraust, was Gott uns bereitgelegt hat, wirst du anfangen, produktiv zu werden in deinem Leben. Wenn du dem Jenseits Raum gibst in deinem Leben, Herr, komm und wirke in mir, gib mir das Wollen, gib mir auch das Vollbringen, gib mir auch die Mittel dazu. Wir müssen eigentlich in unserem christlichen Leben oder Glaubensleben, überhaupt in unserem Leben, es muss alles erbeten werden. Rufe und es wird kommen. So, wer einmal erlebt hat, dass aus dem Nichts etwas wird, der ist dann verblüfft und erstaunt. Versuch einmal zu beten, dein Problem, was dein Problem ist, diese Leere. Du hast irgendein Problem, irgendeine Leere und Gott will gerade diese Leere in deinem Leben segnen. Da haben wir in der Bibel eine Frau, die hat eine große Not und Frauen haben manche Nöte und wir alle haben Nöte. Wir müssen ehrlich sein, wir müssen nur zugeben, dass wir Nöte haben. Und diese Frau hat Nöte und dann sagt doch der Prophet, als er vorbeikommt, geh und sammle leere Gefäße und derer nicht wenige. Lauter Nuller. Null, 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 null. Und derer nicht wenige. Und dann, wie passieren Wunder? Wie machen wir Wunder? Wie erleben wir Wunder? Und dann sagt dieser Prophet, jetzt geh in die Kammer, schließ die Tür zu. Du und deine beiden Söhne und das bisschen Öl, das du noch was hast. Und Gott braucht nur irgendeinen Ansatzpunkt in deinem Leben. Nur eine Kleinigkeit, nur eine Lappalie. Ein bisschen Glauben, ein bisschen Öl. Ein paar Euros oder ein paar Dollars oder was weiß ich. Das bisschen Kraft, du hast eine kleine Kraft. Und so weiter. Geh in die Kammer und schließ die Tür zu und bete dann. Und erlaube Gott, was zu tun. Und die Frau füllt die Gefäße und füllt und füllt und füllt. Sie hat die leeren Gefäße gesammelt und deren nicht wenige. Und das Geheimnis auch für dich und mich und uns ist, wir sollen die Leute fragen, darf ich für dich beten? Das sind die leeren Gefäße, das sind die Probleme der Leute. sammle die Probleme der Leute und deine Probleme und noch ein paar andere Probleme von irgendjemand anders auch noch dazu. Und dann geh ins Gebet und lass den Geist Gottes wirken. Und ja, und was mache ich jetzt mit diesem vielen Öl? Die ganzen leeren Gefäße sind jetzt gefüllt. Was mache ich davon? Und Gott gibt dir dann auch die nächste Anweisung, was du dann mit diesen Gefäßen machen sollst. Geh und verkaufe, bezahl deine Schulden und von dem Rest sollst du leben. Gott hat eine Patentlösung für dich. Aber du musst lernen, von ihm, mit ihm zusammenarbeiten. Oder der Wein geht ihnen aus, die können Hochzeit nicht mehr feiern. Die Hochzeit platzt. Und stell dir mal vor, Hochzeit mit Zeltas und Knäckebrot. Und die Hochzeit wird platzen. Ja, man kann schon feiern, alles. Aber was wäre das für eine Hochzeit? Der Wein geht aus und da verzweifelt unsere Maria, die Mutter Jesu. Meister, der Wein geht ihnen aus. Und dann sagt der Herr, füllt die leeren Gefäße. Du sollst dein leeres Gefäß mit Glauben füllen, mit Gott füllen, mit Gottes Wort füllen, mit dem Geheimnis der Ewigkeit füllen. Fang an zu füllen und dann wirst du sehen, was weiter passiert. Jesus lehrt uns in seinem Wort, Schätze zu sammeln, die im Himmel sind. Und wir sind für eine andere Welt bestimmt. Deshalb auch diese Lehre ist kein Problem. Wir sind für die andere Welt bestimmt, für ein anderes Leben. Du lebst nicht nur für diese Welt. Weißt du, deshalb sind wir hier nackt gekommen und verlassen wieder nackt diese Erde. Wir sind hier, nur ein paar gute Seiten dem Leben abzugewinnen. Und dass wir etwas nach drüben bringen. Und dorthin, in die Ewigkeit, dass es aufgenommen wird. Wie macht man, dass man Schätze in den Himmel bringt? Es ist nicht, dass du jetzt der Gemeinde Geld spendest. Das ist auch vielleicht eine Möglichkeit, aber Geld ist nicht alles. Gott will viel mehr haben als Geld. Er will dich haben. Er will dich haben. Was würdest du nach oben bringen? Was hättest du gerne drüben als Schatz, als wertvolles Ding? Also zuerst einmal das, was nichts ist. Genau das ist, was Gott segnet. Das, was nichts ist. Das, was keinen Wert hat. Vielleicht in deinen Augen das keinen Wert hat. Das ist ein Schatz drüben. Was die anderen ignorieren, was die anderen liegen lassen, was die anderen gar nicht respektieren oder beachten. Das Wertlose. Wenn du dich mit dem Wertlosen abgibst, mit Menschen, die nichts wert sind, die haben schon alles vertan, alles verplempert, alles verlebt und so, aber du investierst in diesen einen Menschen etwas und das ist für die Ewigkeit investiert. Wenn du dich um den verlorenen Sohn kümmerst, nein, der verlorene Sohn ist noch zu reich, aber wie diesen Samariter, den Menschen, der da unter die Räuber gefallen ist, verstehst du, reinigt die Wunden der Mann, bringt in die Herberge und dann sagt, wenn es noch was fehlt, wenn ich zurückkomme, bezahle ich noch. Und wer hat dann dem Nächsten wirklich geholfen? Der Samariter, nicht der Priester und nicht der Levit. Also wenn du dich investierst in Sachen, die unter die Räuber gefallen sind, in Menschen, die nichts mehr sind. Wenn Gott an deinem Leben arbeitet, ich sage dir ein Geheimnis, also bei mir ist es so, dann kannst du gar nicht groß sagen, was ist jetzt passiert. Also es ist ein Geheimnis. Weißt du, Gott hat an mir gearbeitet. Aber was hat er getan? Ich kann dir gar nicht sagen. Der hat mich berührt. Aber das ist schon alles. Aber da ist so viel passiert. Wenn du betest, Gott arbeitet an deinem Nix. Wenn du betest, du denkst jetzt, Herr, verändere die Tante und den Onkel und den Jungen da hinten und das Mädchen dort und dort und so weiter. Aber weißt du, der wird nicht verändert. Du wirst verändert. In dir passiert etwas. Das ist das Geheimnis des Gebets. Also, dort passiert nichts, aber bei dir passiert viel. Wenn Gott arbeitet, ist es gar nicht so mächtig. Ich denke, da ist kein Toter auferstanden, da ist kein Aussätziger geheilt worden oder was, kein Blinder sehen geworden. Aber wenn meine inneren Augen geöffnet sind, da ist auch schon was Großes, dass ich plötzlich Durchblick habe, dass ich einen Kopf, coolen Kopf behalte. Wenn Gott bei dir in Arbeit ist, in Aktion, dann kannst du nur zuschauen und sagen, guck mal, bei mir hat sich schon so viel verändert heute. So viel verändert. Dann gehst du, manchmal stehst du da und sagst, ich weiß gar nicht, es geht nicht vorwärts. Aber du merkst, wenn Gott in deinem Leben gearbeitet hat, da ist so viel passiert. Ich habe mal irgendwie, weil Silvester wollte nicht in den Gottesdienst gehen, habe gesagt, lass die anderen machen und lass die anderen Gott danken. Ich habe keinen Grund zum Danken. Und dann bin ich im Bett geblieben, Silvester, und dann am nächsten Tag dann wieder in den Gottesdienst gegangen. Aber ich wollte einmal mal für mich sein. Und ich war irgendwie, ich habe geschuftet und gemacht und getan und so weiter. Und bin irgendwie müde gewesen. Und ich muss ja nicht immer im Gottesdienst sein. Und dann kommt das Interview ist draußen von dem Tagesspiegel, hängt irgendwo. Dann war das Interview vom Tagesspiegel und was haben Sie alles gemacht das vergangene Jahr, fragt der Redakteur oder der Journalist. Ja, wir haben eine Suppenküche in St. Petersburg aufgebaut für 500 Essen. Dann haben wir einige x Tonnen Hilfsgüter nach Russland transportiert, dann 60 LKWs da verteilt in den Ostblock von NVA. LKWs und so weiter. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir Kleider gesammelt und dann haben wir noch um die und die Leute gekümmert und gepredigt habe ich auch noch. Und das alles haben sie gemacht. Weißt du, und du kommst am Schluss so leer vor. Du hast so viel gemacht und was ist das für so viele, denkst du? Was ist das? Du hast nur Lumpen gesammelt und Schrott transportiert durch Europa und hast eine Suppenküche da und dann hast du noch mit der Suppenküche nicht ganz geklappt, wie wir es das wollten. Dann haben die Russen nachher deine in Leserbriefe geschrieben, was wir haben Fertignahrungsmittel, so Suppen zum Anrühren gemacht und damit die Leute was essen, das war gutes Essen meines Erachtens und ja, wir wollen Kartoschka und wir wollen Speck haben und so weiter. Weißt du, die machen da so schnelles Essen, aber 500 Essen pro Tag auszugeben und das 7 Tage in der Woche, ist eine ganze Menge. Weißt du, und dann ihre Kartoffeln, und dann habe ich denen in die Küche geschenkt und gesagt, jetzt guckt mal selber, dass ihr Kartoffeln bringt. Aber weißt du wirst irgendwie erschöpft und genau das ist, wie Gott dich dann wieder neu berührt und wer dich neu füllt. Und wenn du erschöpft bist, du brauchst eine neue Füllung. Eine neue Füllung. Manchmal sieht es so aus, als so, ich bin verbraucht, meine Kraft ist dahin. So, und ich merke, wo ist Gott? Und in dem Moment, wo du denkst, Gott hat nichts getan, hat er sehr viel an dir getan. Wenn du glaubst und den Eindruck hast, und der Teufel dir diesen Eindruck da vermittelt, da ist mit mir nichts passiert, da ist sehr viel passiert, vielleicht mehr, als du gedacht hast. Denn du bist von dir weggekommen, du schaust nicht mehr auf dich, auf dein Fleisch, auf das Äußere. Verstehst du? Und dann kannst du ungeniert leben. Niemand kann dich verdammen, weil du schon sich selbst verdammst und sagst, mit mir ist nichts passiert. Weißt du, du musst nicht auf die Leute hören, was die Leute sagen. Also ich möchte dir auch Mut machen, hör auf die Leute zu sagen. Wenn du Probleme hast, dann kommen die Leute, die wissen, wie du das hättest machen sollen. Du hättest mehr beten sollen, du hättest mehr glauben sollen, du hättest mehr in die Kirche gehen sollen, du hättest mehr opfern sollen, du hättest das und das. Denk an Hiob. Der Hiob hat eine ganze Menge Probleme gehabt. Eine ganze Menge. Und in uns alle steckt ein Hiob. Jeder von uns ist ein Hiob irgendwo. Hat so einen Haufen Probleme. Und dann kommen die und bequatschen ihn und philosophieren mit ihm. Wenn die Leute mit dir reden und dich beraten, das ist alles nur Philosophie. Hör doch auf diesen Quatsch nicht. Und auf die ganzen Ratschläge und was sie sagen und was sie dir da vormachen und so weiter. Die sind immer besser dran. Wenn die mal in der Situation sind wie der Hiob, dann würden sie auch anders aus der Wäsche gucken. Aber dann, die wissen so schlau, wie man Kinder erzieht, wenn man keine Kinder hat. Und wenn man nie krank gewesen ist und der Hiob hat das alles so gehabt. Und bei Gott denkt anders über uns. Und in meiner Bibel heißt, ich habe ganz andere Gedanken über euch. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und der Hiob sagt, also als er den ganzen Quatsch der frommen Freunde da gehört hat, oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist alles, was ich weiß. Mehr will ich auch nicht wissen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und in dem Moment kriegt er neue Kraft. Hör auf das Wissen der Menschen, der Klugen und Weisen zu hören. Hör nur, dass dein Erlöser lebt und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Und dann am Schluss sagt, ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge und mein Herz und mein Ohr und mein Leben dich vernommen. Ich habe bisher nur gehört. Wer richtig mit Gott wandelt, und ich bin schon über 40 Jahre mit dem Herrn Jesus und ich liebe den Herrn Jesus und jeden Tag liebe ich mehr. Aber ich kann dir eines sagen, je mehr ich mit Jesus wandle, bitte sei nicht schockiert, schnall dich an, desto weniger verstehe ich. desto weniger verstehe ich. Ich verstehe immer weniger. Weißt du, ich verstehe, warum lässt Gott das zu und warum lässt er dieses zu und jenes zu? Das ging allen großen Propheten zu, das ging allen großen Aposteln und das geht mir auch als kleiner Pastor. Warum lässt Gott das alles zu? Wenn du richtig mit Gott wandelst, verstehst du nichts mehr. Wieso ist dieses? Wir verfügen nicht über Gott und Gott schickt nicht seinen Sekretär, der mir dann das alles erklärt, warum und wieso das alles so ist. Und wir können Gott auch keine Vorschriften machen, mach so und so. Und ich verstehe, warum lässt er das zu? Warum? Und ich sage dir eines, weil wir nicht Einblick in die unsichtbare Welt haben. Wenn wir ein bisschen mehr Einblick hätten, dann wüssten wir, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und dann würden sie sagen, danke Herr, das ist gut, was du dazu gelassen hast. Aber wir verstehen nichts. Und wir können auch Gott dann keine Vorwürfe machen, weil wir nichts verstehen. Deshalb sind wir bescheiden, Herr, mach du das schon. Dein Wille geschehe. Die Israeliten, als sie in der Wüste waren, haben sie auch immer wieder sich beim lieben Gott beschwert. Warum hast du uns rausgeführt in dieses Nichts, in dieses Niemandsland? Da ist keine Stadt, kein Bäcker, kein Metzger da weit und breit und nichts Koscheres. Wenn man mit Gott geht, der muss sich an Gott gewöhnen. Stück für Stück, Tag für Tag. Und Glaube ist gewöhnungsbedürftig. Glaubt mir das. Nicht nur, dass wir lernen müssen zu glauben, sondern ist gewöhnungsbedürftig. Einfach nichts haben und doch geben und dienen und andere ermutigen. Obwohl du selber entmutigt bist, sollst und darfst andere ermutigen. Null und unendlich, diese Zahl, das sind mathematische Größen, sind Pole. Da ist unendlich und da ist nichts. Und dazwischen bewegen wir uns. Darauf ist unser Leben aufgebaut. Nichts, das ist endlos, das ist bodenlos, undefinierbar. Was ist dieses Nichts und dieses Null? Was ist das? Gott rechnet mit uns anders als wir Menschen. Je weniger ich bin, desto mehr bin ich in Gott. Deshalb sagt Johannes der Täufer einmal am Jordan, als er Jesus kommen sieht, ich muss abnehmen und der muss zunehmen in mir. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist vom Weinstock da die Rede. Gott arbeitet anders, als du dir vorstellst. Je weniger du bist, je weniger du kannst, desto mehr kann Gott durch dich was tun und verwirklichen. Fang also bei Null an. Das heißt, fang bei Gott an. Du bist nichts und jetzt lass Gott in dein Leben, in dein Minus. Lass diesen Plus hinein. Und dann wird der Strom weitergeleitet. Auch in der Elektrizität. Also wenn da kein Minus ist, fließt nichts. Deshalb, wir müssen werden Null und nichtig. Minus. Es ist Gottes Wille für dich, dass du aus dem Nichts etwas hervorbringst. Und plötzlich springt da was an. Plötzlich hast du wieder Existenzkraft und du sagst, jetzt mit Gott werden wir Taten tun und die, die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft. Alles in deinem Leben baut auf deine Lehre. Nicht die Lehre mit H, sondern O mit E. Lehre. Je Lehrer du bist, desto mehr kann Gott dich ausfüllen. Schwer zu verstehen, aber bitte. Je mehr du dich Gott öffnest und desto mehr du dich entleerst, desto mehr kann Gott den Unterschied in deinem Leben machen. Wenn du einmal Null geworden bist, dann wird dein Denken von Gott so überholt, du gehst über die Grenze. In der Bibel heißt, wenn Gott gibt, er gibt aus seinem Reichtum und das übersteigt alle unsere Philosophie, alle unsere Denkweise. Das sprengt unseren Horizont. Wenn du einmal eine Null geworden bist, überleg einmal, ich sag's noch einmal, das gilt für uns alle, wenn du einmal eine Null geworden bist, dann bist du ganz klein. Dann bildest du auch nichts mehr ein. Dann willst du auch nichts. Wenn du eine Null bist und du siehst, ich möchte ein bisschen auch Mystik hineinbringen heute Abend, denn das gehört mit dazu. Dogmatik und Mystik gehört zum Christenleben. Das hat sich natürlich irgendwo im 11. Jahrhundert damals getrennt, aber Dogmatik, das Gesetz, es steht geschrieben, fest, aber dann auch die Mystik sich vorstellen, was sind wir? Nichts, 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 nichts. Weißt du, wenn du nichts bist, dann bildest du auch nichts mehr ein. Ja, das habe ich gemacht. Und wenn du nichts bist, dann erwartest du auch nicht kein Dankeschön mehr. Gar nichts. Dann gibst du Gott die Ehre. Also, preis Gott, da ist so viel passiert. Ich bin wirklich überrascht. Wenn du einmal null geworden bist, dann bist du mehr als etwas. Mehr als etwas, als die ganze Welt. Weißt du, du bist etwas geworden. Wenn du einmal eine Null geworden bist, dann baust du auf ganz andere Fundamente, auf ganz andere Mittel, auf eine ganz andere Grundlage. Dann lebst du aus einer ganz anderen Wirklichkeit, wenn du eine Null geworden bist. Ja, ich kann nichts. Ich distanziere mich, ich ziehe mich zurück. Weißt du, auch wenn du mit Menschen sprichst, solange du immer da redest, und es gibt so viele Schlaumeier, die erzählen alles. Weißt du, Rutherford, der Begründer von Jehovas Zeugen, der hat gesagt, es gibt keine Frage in der Bibel, die ich nicht beantworten könnte. Und dann hat er 28 Bände geschrieben und alle Fragen dafür sein Wachtum beantwortet. Also wenn ich an der Bibel rangehe, ich habe so viele Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und wenn ich an die Bibel rangehe und sage, Herr, ich verstehe dein Wort nicht. Das ist, wie ich Gott herausfordere. Ich sage, Herr, ich verstehe dein Wort nicht. Das ist mir so unklar, so unerklärlich, so unverständlich. Und dann plötzlich kriege ich die Erleuchtung, wenn ich leer an das Wort Gottes rangehe. Als armselig. Wie steht es in der Seligpreisung? Geistlich sind oder gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die, die leer sind, die nichts haben, die nichts sind, die nichts können, denen gehört der ganze Himmel. Aber die, die was haben, die kriegen nichts. Oder die Heilung. Aber wenn du sagst, ich habe doch noch einen guten Arzt, meine guten Medikamente, meine Vitamine oder was ich auch sonst noch habe, kann Gott dir nicht helfen. Aber die Kranken bedürfen des Arztes, die Schwachen und so weiter. Als Nullmensch bist du bei Gott sein Platzhalter. Wenn du nichts bist, kann Gott hier in dieser Welt etwas anstellen. Denn die Welt nimmt dir nicht mehr für voll. Wenn du nichts bist, und es ist schwer, was ich sage, das ist das Geheimnis des Glaubens. Wenn du das verstanden hast, ist es gut. Wenn du abgenommen hast, wenn du keine große Nummer mehr bist, sondern Mr. Niemand, dann kann Gott etwas durch dich tun. Gott arbeitet durch Menschen und agiert durch Menschen, die nichts mehr sind. Nein, ich, wir, an unserem Wesen soll die Welt genießen. Johannes der Täufer war nur ein Wegbereiter für Gott. Wenn du nichts bist, du bist als Nullmensch so Gottes Werkzeug. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen aufmache. Und Johannes war der Größte, was überhaupt geboren wird. Weißt du, du musst mit einem Paradox leben, mit einem Gegensatz leben. Du bist etwas, aber du willst nicht sein. Und je weniger du sein willst, desto mehr kann Gott in deinem Leben sein. Naja. Weißt du, ich will eine unangenehme Frage mal stellen. So wie damals, wer bist du, Johannes? Haben die Leute gefragt. Und diese unangenehme Frage möchte ich jetzt uns allen hier stellen. Wie kommst du dir Gott gegenüber vor? Ja, ich bin was Besonderes. Ich bin ein Extra-Exemplar. Weißt du, 99% aller Menschen sind alle gleich. Das sind nur ein paar kleine Unterschiede, bisschen Haarfarbe, Augenfarbe, Nasenlänge. Aber sonst sind alle Menschen gleich. Aber wie kommst du bei Gott vor? Bist du schon zu einer Null vor ihm geworden? Herr, wir sind nichts, wir sind gar nichts, absolut nichts. Aber du bist alles. Es ist so wichtig, wie kommst du dir vor Gott vor? Von den Juden, die Juden sagen, wir Juden beugen unsere Knie vor keinen Menschen, nur vor Gott. Also du musst nicht vor Menschen in die Knie gehen. Und ich finde es unverschämt und unerhört, oder ich finde es auch nicht richtig, dass du vor Menschen da Bücklinge machst und Fußabstreifer für jedermann bist. Das ist nicht der Wille Gottes für dein Leben. Aber vor Gott müssen wir null und nichtig sein. Herr, da bin ich gar nichts. Ich bin nicht einmal wert, deine Schuhriemen aufzumachen, was der Johannes hier sagt. Oder glaubst du noch, dass du noch was bist? Dass Gott stolz und dankbar sein muss, dass du ihm wenigstens ab und zu mal jeden Sonntag hierher kommst und guten Tag sagst. Wo müsstest du noch eigentlich abnehmen, so wenn du mit Johannes den Täufer reden möchtest, damit er zunehmen kann in deinem Leben? Wenn du betest, überleg einmal, wenn du betest, wie redest du mit dem lieben Gott? Vater, ich danke dir, dass ich jeden Sonntag, jeden Mittwoch, jeden Freitag und jeden Samstag Gottes Wort höre. Wie reich sind wir. Wie gesegnet sind wir im Namen des Herrn. Oder betest du wie der Zöllner dort im Tempel? Oh Gott, also als er dann diesen Frommen hörte, oh Gott, ich bin nicht wert. sei mir Sünder gnädig. Und welcher ging gerechtfertigt aus dem Tempel heraus? Der, der so Gott gedankt hat? Oder der, der so klein vorgekommen ist, so nichts, mit Komplexen? Also Menschen mit null Menschen, die haben Komplexe. Oh, ich weiß nicht, ich möchte Gottes Willen tun, aber tue ich das auch wirklich? Die kommen sich immer armselig vor, sind geistlich arm. Weißt du, in der Bibel heißt es, wenn wir beten, wir sollen nicht viele Worte machen. Wenn du ein Nullmensch bist, wirst du nicht viele Worte machen beim Beten. Da wirst du dich hinknien und sagen, Herr, denk dir was für mein Leben. Ich kann nicht beten. Oder du lässt den Heiligen Geist beten, denn der erforscht dann meine Tiefen und so weiter. Aber wenn ich im Geist bete, in Zungen bete, habe ich ein großes Problem, verstehe ich überhaupt nicht, was ich bete. Denke, ich bin verrückt. Die Zunge babbelt, aber der Verstand kriegt nichts mit. Das ist Zungen. Wir reden in anderen Sprachen. Aber der Geist erforscht unsere Tiefen unseres Herzens und der Geist fragt Gott, den Vater, was der Mann da unten braucht oder die Frau. Also so ist im Geist beten. Aber wenn du in Sprachen betest, du betest nichts. Wenn da ein Außensteher zuhört und sagt, was ist das für ein Quatsch da, was die da babbeln. Und die haben da Probleme. Und deshalb, wenn die Leute Probleme haben, hat Gott kein Problem. Verstehst du? Eine Null kann Gott nicht beeindrucken, will auch gar nicht beeindrucken, wie dieser Pharisäer, sondern eine Null ist da und ist demütig. Aber der Herr ist dem Demütigen gnädig und den Hochmütigen widersteht er. Wenn du zu Gott sagst, Herr, ich bin nichts. Das passt gar nicht mit unserem positiven Denken. Weißt du, wir sind getrillt und geübt, immer positiv zu denken, immer gut von sich zu denken. Wenn du zu Gott redest, du bist gar nichts. Wenn du zu Gott sagst, Herr, ich bin nichts, wird Gott dich hören. Das gebe ich dir schriftlich. Wenn du sagst, Herr, wir sind nichts. Und meine Gebetserhörungen und meine Glaubenserfahrungen habe ich immer da erlebt, wo ich am allerwenigsten von mir was gehalten habe, wo ich nicht mal geglaubt habe, dass ich jetzt gerade richtig stehe. Meine besten Predigten habe ich gehalten, wo ich vielleicht mich irgendwo versündigt habe, was falsch gemacht habe. Und wo ich gar nicht vorbereitet war. Ich denke nur an eine Predigt in Rumänien. Ich habe mich so geärgert. Wir sind so lange unterwegs gewesen und dann hat man uns im Kleiderkammer eingesperrt. Wir dürfen nicht auftreten als Ausländer. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe lieber jetzt und schaue mir die Karpatenbären an und Dracula. Und dann bin ich im Zoo gegangen. Und als ich im Zoo bin, spricht der Heilige Geist, geh in die Gemeinde, wo du heute Morgen warst. Und denke, da darfst du ja gar nichts machen. War in Jeans und T-Shirt, war gar nicht so fromm angezogen für den Gottesdienst, so wie da einen erwarteten. War alles, bloß nicht so, wie ich sein sollte. Dann komme ich rein, ich habe nicht einmal Bibel dabei. Dann habe ich gedacht, sie erlauben sowieso nichts da, was soll ich da? Sie sind alles unterwandert, Sikuriatis unterwanderte Gemeinde. So, und alles Judas und lauter Verräter sind da drin, also ich habe mich so aufgeregt über die Gemeinde. Und jetzt komme ich nach vorne und der Pastor sagt, preis dem Herrn, Bruder, komm nach vorne und predige. Und ich bin gar nicht vorbereitet, weiß gar nicht, was ich predigen soll. Habe gar nicht gedacht, dass ich predigen darf. Dann nehme ich von der Schwester, die mit uns mitgefahren ist, kannst du mir deine Bibel geben? Ich nehme die Bibel und schlag auf und kein gescheites Bibelwort. Und dann schlage ich zu und dann stehe ich schon vorne und sage, lieber Heiland, was soll ich predigen? Schlag wieder auf, wieder die Stelle, links gebacken, rechts gebacken. Denke, was soll denn das werden? Und dann stehe ich noch vorne und dann bete ich und sage, lieber Gott, schenk mir ein Bibelwort, dass ich der Gemeinde was sagen kann. Und schlag wieder auf, wieder die Bibelstelle, links gebacken, rechts gebacken. Dann habe ich gesagt, Geschwister, Entschuldigung, aber der liebe Gott gibt mir kein anderes Wort hier für euch, als das Wort links gebacken, rechts gebacken. Ich weiß nicht, was ich damit sagen soll, aber wenn ich an meine Mutter denke, wenn sie Pfannkuchen gebacken hat, dann musste mal umgewendet werden, links gebacken, rechts gebacken, dass eine ganze Sache ist. Und als ich das Wort ganze Sache sage, kam die Salbung und der Heilige Geist ist geflossen. In diesem Gottesdienst sind Wunder passiert. Es sind Zeichen passiert, Gebetserhörung, da war einer verurteilt von den Kommunisten im Gefängnis und dann kommt der Pastor und sagt, kannst du noch für Bruder sowieso beten, der wäre gerne hier, aber kann nicht hier sein und so weiter, kannst du für den Bruder beten, der gerne hier gewesen wäre und so und nicht hier sein kann. Ich habe gesagt, Vater, nimm diesen Bruder in deine Hand und lass ihn hier sein, wenn er hier sein möchte. Und ich komme nach Hause, dann ist schon die Postkarte zu Hause, dann schreibt er auf der Postkarte, der Bruder, der da sein wollte und nicht sein, da sein konnte, der ist wieder bei uns. Der war verurteilt im Gefängnis. Und Gott hat ihn aus dem Gefängnis rausgeholt. Das sind noch viele andere Sachen passiert. Aber weißt du, nicht vorbereitet. Wenn du leer bist, wenn du nicht vorbereitet bist, wenn du nichts kannst, wenn Gott wirkt in unserer Schwachheit, Leute. Sind wir schwach, ist er stark. Wenn wir null sind. Und das ist so meine Erfahrung. Und deshalb verstehe ich den Apostel Paulus, am liebsten möchte ich gar nichts sein. Und Gott eine Chance geben in meinem Leben. Das ist so die Sache, was Paulus wollte. Es ist schwer zu sagen, ich bin nichts. Weißt du, das ist so erniedrigend, diskriminierend, beleidigend vielleicht. Ich kann nichts. Ich kann nichts. Das ist für den Ego, für den inneren Menschen da, diesen alten Adam oder Eva, dieser Satz, ich bin nichts. Eine Kränkung, eine Beleidigung. Aber genau das ist, was Gott gebraucht. Wer wird jemand einstellen? Jetzt überleg einmal, wer wird jemand einstellen oder jemand irgendwie einen Auftrag geben, der sagt, ich kann nichts? Stell dir mal vor, du bewirbst dich und der Chef fragt, können Sie was? Nein, ich kann gar nichts. Ich bin eine Null. Überleg einmal, ich bin eine Null. Ich bin blockiert, ich bin behindert, ich habe nichts, ich bin schwach, ich bin arm, ich weiß nichts. Dann sagt der gute Mann, auf Wiedersehen. Aber beim lieben Gott hast du Chancen. Beim lieben Gott kannst du eingestellt werden. Je bedürftiger du bist. In der Welt wäre solch ein Mann oder Frau ein Taugenichts. Sein Leben wäre nicht lebenswert. Ich kann nichts, ich bin nichts und ich bin behindert und so weiter. Ich bin nicht leistungsfähig. Ich habe noch nichts zustande gebracht. So dieser arme Sünder. Aber bei Gott hast du Chancen. Und Chancen und Chancen. Und Gott gebraucht Menschen, die schwach sind, die nicht lebensfähig sind, mit uns sogar bald aus, hat ein Mann in der Bibel mal gesagt. Nicht zu sein, das ist das Rezept, wie wir in unserem Leben was zustande bringen. Nicht zu sein, das wäre doch eine Tugend. Warum steht das nicht in der Bibel so? Nicht zu sein. In der Welt ist es eine Untugend. So ein Nichtsmensch wird gar nicht ernst genommen. Wer hört zu einem Nichtsmensch zu, Nullmensch zu, der gar nichts sind und gar nichts will und gar nichts ist. In der Bibel heißt es, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also, was willst du viel? Was willst du Gott beweisen? Er weiß ja schon alles, was du denkst, wie du dich entscheidest. Und zwar, er kennt, wie wir sind in Wirklichkeit. Ein Nichtsmensch, ein Nullmensch. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Er sprach ein Wort und es geschah. Weißt du, Gott will einfach sich offenbaren in dem, was nichts ist. Und damit er zu Schanden mache, was etwas ist, was sich was einbildet. Wir. Nein, Gott will gerade deine Schwachheit gebrauchen. Was ist das Nichts? Das Nichts hat keinen Anfang, kein Ende. Das Nichts, das ist... Ja, ist das Weisheit, Klugheit, nichts? Das Nichts, überall, wo du hinkommst, verstehst, wenn du genau anschaust, was ist das was? Nix, nix. Was ist die Politik? Nix. Was ist die Kirche, Religion? Nichts. Du kannst alles so erwirtschaften, nur große Bauten machen. Weißt du, alles ist null und nichtig. Alles so vergänglich, nichtig. Deshalb mein Thema, meine Botschaft für heute, fange bei null an. Fange so an zu leben, als wenn heute dein erster Tag wäre. Fange so an zu leben, als wenn heute dein erster Tag wäre. Als wenn du heute eine neue Arbeitsstelle beginnen würdest. Du hast noch nie gearbeitet, aber jetzt fängst du was ganz Neues an. Als wenn du zum ersten Mal die Bibel gelesen hättest. Und ich mache dir Mut. Vielleicht ist das alles Religion schon so abgedroschen bei dir. Du sagst, ich kann gar nicht mehr glauben. Weil du schon versaut bist von der Religion und Kirche und frommen Gefasle. Und viele Menschen sind versaut damit. Der hat es so gesagt, die Kirche sagt so und die Gemeinde sagt so und der Pastor sagt so und das Buch sagt so und das Internet sagt so. Und am Schluss weißt du gar nicht, was du glauben sollst. Nimm deine Bibel, geh in den Wald und fang an, Gottes Wort ganz so neu zu lesen, als wenn du noch nie gelesen hättest. Oder zu beten, Gott, wenn es dich gibt, Weißt du, das ist Gebet, das ist also das Gebet, was ich von vielen Menschen schon gehört habe, das erhört worden ist. Gott, wenn es dich gibt, kannst nicht glauben, dass es dich gibt, aber wenn es dich geben sollte, Gott, wenn es dich gibt, begegne mir, offenbar dich, greif ein, reagiere, und du wirst erstaunt sein, irgendwo kriegst du dann die Antwort. Und vielleicht bist du auch nicht mehr so, schon so weit, dass du sagst, ich kann nicht mehr glauben, und dann bete doch und sag Gott, wenn es dich gibt. In der Bibel haben sogar Propheten so gebetet. Ich denke nur an Elisa, als er dann über den Jordan geht. Wo ist der Gott Elias oder Gideon? Wo sind die Zeichen und Wunder, was unsere Väter erzählt haben? Und was bei uns passiert gar nichts. Wo ist der Gott unserer Väter? Wo ist der Gott der Bibel? Fang an, ganz arm zum Herrn zu kommen und du wirst von Gott beschenkt. Wo ist Gott, Gott, wenn es dich gibt? Bete mal so in diese Form. Nicht da, Herr, wenn du mich lieb hast, bete mal in dieser Art und nicht, dass du Gott erzählst, wie lieb du bist und wie süß du bist und wie nett du bist und wie gläubig du bist und dass du blaues Blut in deine Adern hast. Von und zu und um. Nein, dass du zu Gott betest und sagst, Gott, ich bin gar nichts. Und wenn es dich gibt, oh Herr, und wenn du Interesse an mir hast, und Gott hat Interesse an null Menschen. Gott hat Interesse an Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen. Weißt du, wenn du nichts und null und nichtig geworden bist, bist du ohne Fehler. Bist du ganz am Anfang deines Lebens? Wenn du in den Gottesdienst gehst, geh in den Gottesdienst, als wenn du das erste Mal in den Gottesdienst gehen würdest, obwohl du schon 100 Mal gewesen bist. Herr, ich will dir heute begegnen. Ich will dich heute hören. Und geh nicht in den Gottesdienst wegen irgendetwas, sondern geh in den Gottesdienst, als wenn du dem Herrn begegnen möchtest. Oder geh ins Gebet, als wenn du noch nie gebetet hättest und gar nicht mal weißt, was beten ist. Du bist dem Original am nächsten. Dem Göttlichen oder dem Leben oder der Liebe, der Fülle. Wenn du die Zahl Null begreifst in deinem Leben, was Null ist. Wenn du anfängst zu sagen, ja Herr, du bist alles, aber naja, was sind wir? Auf uns kannst du verzichten eigentlich, aber wenn du uns gebrauchen kannst, gebrauche uns. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Also das ist so diese Kombination. Aber wir denken immer, oh, ich bin einsame Spitze. Ich bin einsame Spitze. Wir sind geistlich. Und wir sind so viele. In dem Augenblick, wenn du anfängst so zu denken, denkst du dämonisch. Das ist dämonisches Denken. Wir sind so viele. So haben immer die Teufel geredet. Wir sind stark. Wir können was. Null. Die Null kann sich nicht einbilden, kann gar nicht sagen, was es ist. Och, wir sind auf der Welt, aber naja, was soll's. Die Welt geht auch ohne uns weiter. Weißt du, man nimmt sich nicht wichtig. Und das Problem, null zu sein, ist, sogar unser Herr Jesus Christus hat sich nicht wichtig genommen. Er war Sohn Gottes. Und wir lesen im Kolosserbrief durch ihn, zu ihm und für ihn und mit ihm und was weiß ich. Alles ist durch ihn gemacht. Und nichts ist auf dieser Welt, was nicht durch ihn geschaffen worden wäre. Und dieser Jesus, was macht er? Der spielt im Sandkasten in Nazareth. Oder schuftet und arbeitet mit seinem Ziehvater Josef. Oder geht ab und zu mal in die Synagoge am Samstag. Oder was sonst er alles macht. Der hat sich gar nicht so wichtig genommen. Was ist mit den Planeten? Was ist denn mit den Sternen? Was sind mit den Galaxien? Der hat sich gar nicht gekümmert. Der hat sich nicht wichtig genommen. Auch ohne Jesus ist der Himmel weitergegangen. Aber wir nehmen uns so wichtig. Ach, wenn ich nicht mehr da bin, wer predigt? Wenn ich nicht mehr da bin, wer singt? Wenn ich nicht mehr da bin, wer macht die Tür auf? Du, die Welt geht weiter auch ohne dich. Die Welt ist auch ohne Jesus im Himmel weitergegangen. Er stieg herab, er wurde eine Null, er erniedrigte sich und wurde gar nichts. Nimm dich nicht so wichtig. Sei eine Null und sei zu, denn Jesus konnte auch eine Null sein. Und dann hängt er doch am Kreuz, leidet, stirbt, der Sohn Gottes. Und wenn er Gott wäre und wenn er die Allmacht hätte, er soll vom Kreuz runtersteigen, aber er hat es nicht gemacht. Hat niemand bewiesen, dass er etwas ist. Das ist der Herr Jesus. Und er fängt bei uns auch mit dem Kreuz an. Er durchkreuzt unsere Pläne, so dass wir null und nichtig sind. Was war das alles? Er macht alles. Und das ist, wie Gott arbeitet. Gott lässt uns zu einer Null werden. Ja. Er entwertet uns, das Kreuz entwertet uns, zerstört alle unsere Erwartungen. Du hörst hier ein Evangelium heute Abend. Das Wort vom Kreuz hörst du. Und das Wort vom Kreuz ist, dass Jesus gekommen ist, unser Leben zuerst einmal null und nichtig zu machen. Er ist ein Fluch für uns geworden, weil wir alle unterm Fluch waren. Und da merken wir, was der Mensch überhaupt sein kann, wie gehässig er sein kann, wie böse er sein kann. Bringt doch den Sohn Gottes ans Kreuz. Und dann sagt er, aber er sagt, na, nehmt nicht mein Kreuz. Das hat nur Simon von Kyrene gemacht. Da hat Jesu Kreuz getragen. Du musst nicht Jesu Kreuz tragen. Bild dir nichts ein. Oder die Mahlzeichen Christi muss ich an mir tragen, wie der Apostel Paulus dann an die Galater schreibt. Sei nicht so fromm, dass du da ein Stigma irgendwo trägst, dass du deine Hände da oder deine Füße Nägelmale haben. Aber weißt du, was der Herr Jesus sagt? Der nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Täglich musst du merken, ich bin nichts. Er ist alles. Täglich musst du feststellen, ich lebe umsonst. Überleg einmal, du lebst umsonst auf dieser Welt. Ach, du sagst, ja, ich schaffe oder ich bringe was zustande. Nimm dein Kreuz auf dich. Deine ganze Unfähigkeit. Deine Unmöglichkeit. Du kannst nicht für andere leben oder für andere entscheiden. Wir bilden uns ein, ja, ich könnte die Welt verändern. Wie viele Weltveränderer gab es da? Die haben nur Tränen und Blut und verursacht. Und denk nur an Lenin, Karl Marx und so weiter. Die haben gute Absichten gehabt. Weißt du, oder du kannst für andere nicht einmal verantworten. Kannst du sogar für dich selbst verantworten? Wir sind auch nichts. Herr, du bist es. Weißt du, die Welt geht ohne dich weiter, ob du willst oder nicht. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Haben wir schon. Das ist wieder Kreuz. Was ist schon die Rebe? Gar nichts. Ein Stock, eine Rute, um zu schlagen, andere zu schlagen, zu quälen oder Körbe zu machen. Was ist schon eine Rebe? Und so ist auch unser Leben nur Reben. Oder was ist so ein leeres Blatt Papier? Was ist so ein leeres Blatt Papier? Nix. Aber jetzt fängst du an, darauf zu schreiben. Eine Botschaft. Ein leeres Blatt Papier wird wichtig, ein Dokument sogar. Entscheide über Leben und Tod unter Umständen, wenn deine Botschaft drauf ist. Und so ist auch die Rebe. Was ist die Rebe ohne den Weinstock? Nichts. Aber im Weinstock. Aus dem Weinstock kommt nachher das Leben, kommt die Frucht, kommt der Saft. Fang also bei Null an. Erlaube Gott etwas über dein Leben zu schreiben auf diesem leeren Blatt Papier, eine Botschaft. Erlaube Gott, neu deine Geschichte zu definieren, was du bist und was du sein solltest. Und Johannes sagt, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und tust du das gewaltig? Welche Haltung nehmen wir vor Gott ein? Was ist wichtig für die Ewigkeit und was nicht? In dieser Welt geht es, wenn wir hier sind, geht es letztendlich mit uns um die Ewigkeit. Was bleibt für die Ewigkeit? Und in der Bibel heißt, jedes Werk muss durchs Feuer gehen und das, was nicht verbrannt ist, das bleibt übrig. Wenn dein Leben gelebt worden ist, überleg einmal, die Predigten, die Hunderte oder Tausende von Predigten, die ich schon gehalten habe, und so, was ist davon alles rausgekommen und dabei so übrig geblieben? Denke ich manchmal, oh, predigst du den Mund franzig, was bleibt dir noch übrig? Aber jedes Werk muss durchs Feuer gehen, durch Prüfung, durch Bewährung. Und das, was bestehen bleibt, was bleibt von deinem, meinem Leben bestehen? Es ist, alles geht weiter. Das Leben geht weiter. Du musst wieder was Neues leisten, was Neues kreieren und so weiter. Was Neues erringen, was Neues erarbeiten. Aber was bleibt unterm Strich? Und was sagt Jesus? Das, was ihr mir getan habt, das bleibt. Was ihr mir getan habt. Was hast du an Jesus getan? Weißt du, wir tun so viel für die Welt, für die Menschen. Für die Kirche, für die Gemeinde, für den Pastor, für die Geschwister. Und wir bilden uns ein, ich putze den Gemeindesaal, ich koche Essen oder ich wasche da und die Wäsche und bügle das und so weiter. Ich mache so viel. Aber die Frage ist, was tust du für Jesus? Lässt du dein Leben für Jesus? Er hat sein Leben für dich gelassen, aber was tust du für ihn? Alles muss durchs Feuer und das, was bleibt, das ist wichtig. Und wir sollten uns ernsthaft fragen, was bleibt von meinem Leben? Ich bin ja nur ein Gefäß, ein leeres Gefäß. Auf den Inhalt kommt es an. Was kommt da rein? Was ist da reingekommen in meinem Leben? Für was habe ich mich, wofür habe ich mein Leben geöffnet? Ich bin nur ein Gefäß. Wofür habe ich mich geöffnet? Die Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen. Denen gab er Kraft, Gottes Kinder zu werden. Wie öffnest du dich für Gott? Inwieweit? Wie viel Raum gibst du für den Heiland? Ja, wir beten und sagen, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Das ist ein schönes Gebet. Wir haben zeitlang auch gebetet so, aber dann haben wir abgestellt, dieses fromme Gebet. Weißt du, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Ja, du musst nicht Amen sagen jetzt. Wir sind nicht am Tisch. Aber da hat der Herr zu mir gesagt, dass er gar nicht bei uns Gast sein möchte. Er möchte bei uns Hausgenosse sein. Er möchte ein Teil von uns werden. Weißt du, segne, was du bescheret hast und dann geh, lieber Heiland. Und dann geh. Nein, er möchte hier bleiben. Dauergast. Und wir schicken ihn mal fort. Segne, was du bescheret hast und Amen, kannst gehen. Wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist? In Kolosser Kapitel 3, Vers 17 heißt es, und was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesu. Alles, was ihr tut, in Worten oder Werken. Nur das, was Jesus bekommt, was durch Jesus geschieht, was aus Jesus herauskommt, was Jesus in uns bewirkt. In meiner Bibel heißt es, der Vater wird alles ausreißen, was er nicht gepflanzt hat. Also was nicht von Gott erzeugt wurde in unserem Leben. Und das ist eine ganze Menge, was von Gott nicht erzeugt ist. Sei doch ehrlich. Ist so viel, was wir andere Leute nachäffen. Was wir tun, nur weil wir angesehen werden möchten, dass wir akzeptiert werden möchten. Und wehe, du akzeptierst das nicht. Dann sagen sie auf Wiedersehen. Dann sagen sie auf Wiedersehen, wenn du nicht akzeptierst. Weißt du, aber wir möchten immer angesehen werden. Wir möchten gut dastehen. Alles, was ihr tut in Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Was heißt das? Warum tust du überhaupt das, was du tust? Denk drüber nach. Warum tust du? Warum kommst du hierher? Mir zu gefallen? Gott zu gefallen? Dir selbst zu gefallen? Warum engagierst du dich für etwas? Und weißt du, wofür du dich engagierst? Hat das wirklich einen Ewigkeitssinn, auf die Straße zu gehen und für die Erhaltung der Frösche oder was weiß ich demonstrieren? Oder was auch sonst noch alles, wofür wir engagieren? Und für wie viele Sachen haben wir uns schon engagiert, dass hinterher das rauskam, das ist gar nicht wert gewesen, der ganze Ärger oder der ganze Stress? Warum unternimmst du wenn du was unternimmst? Oder warum gibst du? Vielleicht, wir geben, damit ich gebe 10 Euro, damit ich 100 wiederbekomme. Schlau, berechnend. Was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Da steckt eine Botschaft drin. Lass es mal zergehen. Was ihr tut mit Werken oder mit Worten, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Da steckt eine Botschaft. Das tut nicht von euch, für euch oder für andere, das tut alles für den Herrn Jesus. Und das ist, wie man Schätze sammelt. Wir leben für den Herrn. Wir sind bestimmt für den Thron. Wenn wir das kapiert haben, begriffen haben, haben wir sehr viel begriffen. Das tut in dem Namen des Herrn. Das tut nur in seinem Auftrag. Und vieles, was wir tun, ist nicht der Auftrag des Herrn. Das ist unser Auftrag. Oder Menschen sagen, auch wenn der Pastor dir sagt, oder der König oder der Politiker, wir sollten nur für ihn tun und wegen ihm, aus Liebe zu ihm, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Oder gar nicht. Wenn es nicht von Jesus ist und nicht für Jesus ist und nicht ihm dient und nicht zu ihm bringt und ihn nicht verherrlicht, es ist nicht ein Werk des Heiligen Geistes, denn der Heilige Geist wird mich verherrlichen und verklären, hat Jesus gesagt. Weißt du, wenn wir etwas tun und erwarten von Menschen Dank, ist es schon der Lohn dahin. Weißt du, für die Ewigkeit ist erst das getan, wenn du getan hast und hast kein Dankeschön bekommen. Dann ist es gut angelegt, das Kapital. Und hier geht es um die Frage, warum und weshalb tun wir etwas? Warum studierst du die Bibel? Nur um denen zu beweisen, dass du richtig bist und dass die falsch sind? Warum studierst du die Bibel? Wenn wir die Bibel studieren, wir sollen eigentlich für uns, für unsere Seele forschen und graben und so weiter. Ich lerne doch nicht für den Lehrer. Ich lerne für mich. Mein Thema ist, fang also bei Null und bei dem Nichts an in deinem Leben. Wir sind so gewöhnt, dass wir müssen immer einen Grund haben, warum ich das mache. Aber gerade das, was der Herr will, ist von uns, tu ohne Grund. Ohne Grund. Ohne Grund. Geh die zweite Meile ohne Grund. Nimm das weiße Blatt Papier und fang an, Gott schreiben zu lassen und sag, Herr, und wenn du nichts schreibst, schreibst du auch nichts, dann bleibst halt leer. Dann bleibst halt leer. Weißt du, der einzige Grund, warum wir existieren und wozu wir da sein sollten, ist für ihn. Wir existieren nur für ihn. Der Mensch ist für Gott da. Wer das einmal verstanden hat, ich bin für Gott da, der hat sein Leben verstanden. Wer das nicht versteht, hat missversteht sein Leben. Der weiß gar nicht, warum er existiert. Der hat seine Existenz nicht begriffen. Wir sind für Gott da, zur Verherrlichung Gottes. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist, sagt der Herr, als er im Tempel ist. Wer einfach nur für Gott lebt, für Gott da ist und Gott verherrlicht, wer sagt, ich bin nichts, aber ich möchte für Gott da sein, der lebt richtig, der ist eine gute Rebe, der bringt gute Frucht. Da sind so viele Weintrauben dann, so viel Nulle, so viel Kugelchen. Da hängt was dran, wenn er für Gott da ist. Und dann kommt der Winzer und dann sagt, also diese Rebe. Und dann beschneidet er, dass noch größere Reben oder noch größere Trauben an dieser Rebe hängen. Und der Meister möchte etwas von deinem Leben haben. Und die Rebe ist nicht für sich selber da. Die Rebe ist nicht für sich selbst da. Die ist für den Weinstock da und dann für den Winzer, dass dann einen guten Wein gibt. Und denk darüber, warum bist du da? Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Je weniger von dir in deinem Leben ist, was du heute hörst, so wie diese Null, je weniger von dir in deinem Leben ist, desto mehr kann sich Gott in deinem Leben manifestieren. Das ist eine Botschaft, das hörst du selten, wirst kaum hören. Aber desto besser kann Gott in deinem Leben arbeiten, desto besser kann er zu dir hören. Wenn du sagst, Herr, ich weiß gar nichts, lehre mich. Aber wenn du schon in der Schule bist und dann sagst, Herr, ich weiß so, Herr Lehrer, Herr Lehrer, Herr Lehrer, Herr Lehrer, und dann immer wieder besser informiert bist wie der Herr Lehrer, kann der Lehrer dir nichts lehren. Aber je weniger du da von dir eingenommen bist, nimm das Blatt Papier und werde mal ganz leer und sag Gott, was würdest du über mein Leben schreiben? Fang jeden Tag mit Null an. Und das zerstört den Teufel. Denn der Teufel mag Nuller nichts. Der mag die Nullmenschen nicht. Das ist ihm eins wieder, diese Nullmenschen. Weißt du, der Teufel, sein Problem ist Stolz. Er ist der Größte, der Fetteste, der Stärkste, die Spitze. Er ist der Fürst. Und er hat alles unter Kontrolle, er hat alles zu sagen und kann schalten und walten. Aber wenn du sagst, ich bin eine Null, das ist ihm ein Schlag ins Gesicht. Wenn du eine Null bist und du so vorkommst, das ist was den Teufel fix und fertig macht. Das Böse fix und fertig macht. Da sind sie sprachlos. Die ganze unsichtbare Welt, die ganzen Dämonen, die verscheuchst du. Wenn du sagst, oh, ich bin nichts, nein, ich will auch gar nichts. Das gehört auch noch dazu, zu diesem leeren Gefäß. Ich will ja gar nichts. Ich will nur da sein. Ich will nur Gott anhimmeln. Ich will nur ihn preisen. Ich will gar nichts. Ich will nichts. Weißt du, wir müssen auch so weit kommen, dass wir gar nichts mehr wollen. Ja, ich brauche noch das, ich brauche Gesundheit. Nein, ich kann auch als Kranker Gott preisen und anbeten. Als Armer, als Schwacher. Weißt du, was schreibt der Herr dann drauf? Mein Kind, du hast wohl getan. Du hast recht getan. Fang also jeden Tag neu an mit Null. Und da werden die ganzen Gottlosen und Geistlosen und Eingebildeten und Fleischlichen, die werden sprachlos sein. Also der macht nichts mehr. Der macht nichts mehr. Und je mehr du nichts machst, desto mehr macht Gott durch dich. Das ist verblüffend. Muss es ausprobieren, wie das funktioniert. Denn der Teufel kann mit Null nichts anfangen. Er weiß gar nicht, was Null ist. Willst du die Wahrheit wissen, darf ich noch ein paar Sachen weitersagen? Die muss Und jetzt werde ich ein bisschen konkret. Dir muss diese Welt vollkommen egal werden. Dann stehst du mit beiden Beinen in dieser Welt. Dir muss die Meinung der Leute vollkommen egal sein, null und nichtig. Dir muss deine Karriere vollkommen egal sein. Werde ich jetzt was oder werde ich nichts? In dem Moment, wo du nichts sein willst, wirst du was. Paradox. Weißt du, die Leute von Babylon, in Ur in Chaldea, die wollen sich einen Turm machen, die hatten nämlich Schiss, jetzt werden wir verlaufen, jetzt werden, unser Ruf wird untergehen, keiner mehr wird wissen, dass es uns mal gegeben hat. Die wollen sich einen großen Namen machen und bauen den Turm bis zum Himmel. Und du weißt, was dabei rausgekommen ist? Und in Ur in Chaldea, zeitgleich lebte da ein Mann, eine Familie, Abraham und seine Familie. Und dann sagt Gott, geh aus Ur in Chaldea in ein Land, das ich dir zeigen werde. Werde nix. Kriegst keine Fahrkarte, kriegst keine Landkarte. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Der weiß gar nicht, wo der hingeht. Stell dir mal vor, würdest du auch dich so von Gott führen lassen und weißt nicht, wo du nächste Nacht schläfst, wie es mit dir weitergeht. Aber Gott, so führt Gott. So arbeitet Gott. Das ist verblüffend. Der arbeitet mit nichts. Wenn ihr fortgeht, sagt er zu den Aposteln, seinen Jüngern, nehmt nicht gleich zwei Mäntel mit, nehmt gleich einen großen Koffer oder zwei Stöcke oder Geld mit. Ihr nehmt für den Tag das, was ihr braucht, nehmt das mit. Abraham zieht aus Ur in Chaldea, geht hin, weiß nicht wie, durchwandert das ganze Land von oben nach unten. Und der Herr sagt, und ich will aus dir einen großen Namen machen. Und heute, wenn ich heute Abraham sage, dann fallen die Moslems in Ohnmacht. Oh, Abraham. Christen fallen in Ohnmacht. Oh, Abraham ist unser Vater des Glaubens. Und die Juden, Abraham! Weißt du, die sind auch begeistert. Abraham. Alle drei, 2 Milliarden Menschen berufen sich auf Abraham als ihren Vater, mindestens Abraham. Und Babylonier, ach, Mesopotamien, der Turm ist untergegangen. Nur noch ein paar Steine, was wir hier im Pergamonmuseum noch haben vielleicht. Und das ist alles von Babylon. Aber ich will dir einen Namen machen, dir einen Namen geben. Weißt du, Abraham war nichts, aber hat so einen großen Namen bekommen. Sein Leib sogar erstorben, hat ein paar Fehler gemacht, der gute Mann, aber ist egal. Aber der hat sich immer auf Gott berufen. Er ist immer mit Gott mitgegangen. Der war nichts. Seine Sarah war nichts. Sein Körper war nichts. Ihr Körper war auch nichts. Manchmal, und der ist ein paar Mal sogar zum Nullpunkt gekommen, hat wieder alles verloren und wieder sich aufgerappelt. Wenn du nichts bist, du wirst dich immer wieder aufrappeln und wirst von vorne anfangen und Gott wird aus dir was machen. Es ist was Tolles, von vorne anzufangen. Mit Gott von vorne anzufangen. Und Abraham fing mit Gott an und er wurde Vater vieler Völker. Er hat nicht nur Ismael und Isaac gehabt, er hat 16 Kinder am Schluss gehabt. Verstehst von der Ketura? Das musst du auch noch weiterlesen. Also Völker, verstehst? Zuerst war er nichts, gar nichts. Aber dann, als er Gott gehorchte, als er das tat, was Gott wollte, dann kam sein Isaak und dann ging die Verheißung weiter, dann wirkte Gott weiter. Also dir muss die Welt egal werden, deine Karriere, dein Ruf, dein Beruf sogar unter Umständen. Komm, folge mir nach und guck mal, als Jesus seine Jünger rief, rief er ins Nichts hinein. Die wussten nicht, wo bist du zur Herberge? Dann sagte er, Vögel haben Nester, Füchse haben Gruben, aber das Menschensohn weiß nicht einmal, wo er sein Haupt hinlegt. Komm und folge mir nach. Das ist die Nachfolge Jesu, nicht zu wissen, wie morgen weitergeht. Aber es geht wunderbar weiter. Als ich geheiratet habe, da hat meine Frau, wir waren verlobt, und dann fragt meine Frau, ja, nein, wir wollen heiraten. Und du weißt, wenn Leute heiraten wollen, da fragen sie, wie geht's weiter, dann Familie ernähren und so weiter. Kannst du auch eine Familie ernähren, fragt sie mich. Und ich will Prediger werden. Ich will Gottes Wort verkündigen. Ich will durch damals habe ich noch so einen Fimmel gehabt, einen Wohnwagen, und durch Deutschland fahren und evangelisieren. So, wo der Herr die Türen auftut. Und so. Und kannst du auch eine Familie ernähren? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Dann habe ich gesagt, frag du den Herrn und der Herr soll es dir sagen. Also ich glaube, dass ich Familie ernähren kann, aber du musst es auch wissen. Beide müssen wissen. Es reicht nicht dann, wenn ich weiß, du musst es auch wissen. Und dann ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder so später, sagt er, wir können heiraten. Ich war so froh, dass wir heiraten dürfen und können, dass er einverstanden ist. Zum Heiraten braucht man immer zwei Leute. Und dann sag ich, Heidi, sag mal, wo bist du da drauf gekommen? Ja, ich habe durch im Gebet vom Herrn ein Bibelwort bekommen und das lautete, ich sah den Gerechten nicht nach Brot betten. Ich sah den Gerechten nicht nach Brot betteln. Also ich weiß, wenn wir gerecht sind, wenn wir Gott dienen, wir werden nicht nach Brot betteln. Und bis heute habe ich nicht nach Brot gebettelt. Und werde auch nicht betteln, denn ich weiß, ich diene Gott und Gott versorgt die Seinen. Aber wie geht es weiter? Ich habe manchmal nicht gewusst, wie es weitergeht. Und wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, nein, ich weiß nicht, woher die Mittel herkommen sollen, wie das alles sich finanzieren soll. Oder hier diese ganze Sache, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Also, aber wir wissen, jeder Tag geht weiter. Und Gott versorgt mit allem, was wir brauchen. Wir müssen nur ihm vertrauen und uns ihm überlassen. Wenn wir natürlich groß planen und sagen, so und so und so muss es weitergehen, es wird nicht klappen. Aber wenn wir einfach in seine Arme fallen und du kannst nicht tiefer als in die Hand Gottes fallen. Und wir liegen in der Hand Gottes. Und Gott sorgt, dass es weitergeht. Wie? Wenn du mich fragst, was ist euer Haushaltsplan? Was plant ihr da die nächsten 10 Jahre? Also so wirtschaftlich. Weißt du, im Reich Gottes geht nicht nach Managementmethoden. Im Reich Gottes geht es im Glauben. Und viele Kirchen gehen pleite, weil sie nur noch mathematisch rechnen und managementmäßig rechnen. Die berechnen alles, trägt sich das alles, finanziert sich das alles. Im Reich Gottes trägt sich äußerlich, menschlich nichts. Aber es wird von Gott getragen. Es wird von Gott versorgt, die Sache. Es wird von Gott, da kommen immer im richtigen Moment kommen die Mittel, wenn du die brauchst. Es ist also verblüffend, wenn du dem Herrn nachfolgst, du kriegst immer in dem Moment, wo du es brauchst. Wir müssen nur leer sein und leere Gefäße sammeln und deren nicht wenige. Also du sollst ruhig Probleme haben und von den Problemen gar nicht weglaufen. Gott will diese leeren Gefäße ausfüllen mit null, diese leeren Gefäße. Noch ganz schnell werde ich weitergehen, ganz kurz. Weißt du, die Wahrheit ist, wenn du dich in Gottes Hand fallen lässt, weißt du, dann lebst du von der Hand Gottes in den Mund. Gott nimmt und füttert dich. Gott versorgt dich. Gott gibt dir, was du brauchst. Du lebst von der Hand Gottes in den Mund. Man muss, weißt du, wenn du so weit gekommen bist, mir ist doch egal, ob die an mich denken oder nicht. Ich bin nicht im Vordergrund. Wichtig ist, dass Gott im Vordergrund ist, dass Gott die Ehre bekommt. Weißt du, wenn dir die Welt gestorben ist und du der Welt, dann musst du nicht immer die erste Geige spielen. Und dann musst du nicht immer fragen, was sagen die Leute, was schreiben sie, was sprechen die. Du musst nicht auch allen erzählen, was du fühlst und denkst. Und du musst nicht jedem Rechenschaft ablegen, wie lebst du jetzt? Und warum ist das so bei dir? Und so weiter. Ich muss nicht erklären, ich erkläre den Leuten nicht. Ich sage, frag den Herrn, wenn du willst. Der soll dir sagen. Und wenn du informiert werden willst. Aber ich werde dir nicht erklären. Ich kenne da Freimaurer und Rotarier und so weiter in Heilbronn. Wie oft war dein Name in der Zeitung diese Woche? Und da zahlen sie dann 1 Mark dafür, verstehst du? Weißt du, nur stolz sein. Wie oft war dein Name in der Zeitung oder im Radio oder im Fernseher? Der Teufel und sein Anhang, der will immer was sein, was darstellen. Aber das Kind Gottes, ihm ist egal, ob er in der Zeitung steht oder nicht, Hauptsache, dass sein Name im Buch des Lebens steht. Das ist ausschlaggebend. Weißt du, und hier in dieser Welt, da kann er null sein. Und das, was nichts ist in dieser Welt, schreibt Paulus, das hat sich Gott erwählt. Übersehe die fleischlichen Menschen, die immer was sein wollen. Und wenn sie das nicht sind, kriegen sie Magenverstimmung und Störungen und psychische Störungen. Aber die Null, ach, wir sind nichts, also Gott ist da und das ist das Wichtigste. Die Sache geht weiter. Der Herr hat das Werk angefangen, der Herr wird auch das Werk vollenden. Die Null kann immer wieder von vorne anfangen, weil sie so eine runde Zahl ist, weißt du, die rollt. Die kann immer von vorne anfangen. Und wahre Christen können immer von vorne anfangen. Und die haben keine Komplexe. Wir verlieren, wir sind Konkurs, wir sind Minus, also wir sind nicht finanziell, aber ich sage das, wir können alles sein. Wir können arm sein wie eine Kirchenmaus und wir können mit Gott wieder ganz von vorne anfangen. Und wenn nicht anders geht, wir werden dieses Leben zurücklassen, wir nehmen nämlich nichts mit. Wir haben ein Haus von Gott erbaut, ein Apartment oder ein Schloss, je nachdem, was du bist. Wer an nichts mehr hängt, der kann auch nichts mehr verlieren. Der kann nichts mehr verlieren. Den kann nichts mehr gefangen nehmen. Der ist wirklich frei. Und die Frage ist, bist du wirklich frei? Bist du wirklich frei? Denk an deinen Fernseher, Stereoanlage, deinen Computer. Denk an diese Nichtigkeiten. Weißt du, wenn du nichts mehr verfügst, wenn du nichts mehr hast, hast auch keine Sorgen. Aber wir haben Sorgen, weil wir zu viel haben. Und wie bringe ich das unter und wie verwalte ich? Oder wenn wir an dem Mammon hängen, denn ihr könnt nicht zwei Herren dienen, entweder Gott oder Mammon. Wenn du nichts mehr bist, dann hast du alles. Paulus sagt, wir sind nichts und machen viele reich. Wir sind nichts. Wir sind mit allem zufrieden. Weißt du, wenn du ein Nullmensch geworden bist, viele Christen sind keine Nullmenschen. Das schmeckt mir nicht. Das esse ich nicht. Wenn du Christ bist, dein Magen ist bekehrt. Nicht nur dein Herz und dein Kopf, auch der Magen ist bekehrt, dein Bauch. Weißt du, dann ist es dir egal. Dann empfängst du alles mit Danksagung. Das ist null. Verstehst du? Du bist froh. Mensch, wir haben so viel zu essen. Und sogar, du bist in die Mission gehen. Ich kenne Christen, die meisten sind nicht reif für die Mission. Die möchten in die Mission gehen. Ja, stell dir mal vor, du gehst in die Mission und in manchen Ländern sind Ratten Delikatesse. Guten Appetit. Oder Schlangenfleisch. Christen müssen lernen, sich in alle Dinge einzufügen. Aber du kannst dich nur in alle Dinge einfügen, wenn du alles allen geworden bist. Und das kannst du nur durch die Null. Nur durch die Null. Wenn du allen alles geworden bist. Und dann vermagst du alles. Es gehört schon sehr viel Mut, mit Null anzufangen. Ich weiß. Es gehört sehr viel Mut. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben gemacht. Und ich habe gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben Gemeindearbeit mit Null anfangen. Keine Leute, ich kenne niemanden, nur meine Familie. So bin ich nach Berlin gekommen. Nur meine Familie. Und dann auf dem Breitscheidplatz 3 Wochen gesprochen. Und dort die ersten Kontakte geknüpft mit den Berlinern. Ich kannte niemand. Wollte auch niemand kennen. Ich wollte nur wissen, Gott hat mich hierher geschickt, oder ich wusste, Gott hat mich hierher geschickt. Und jetzt fange ich mit Null an. Ich habe gebetet in meinem Leben, Herr, ich möchte etwas mal von Anfang an, von klein an, mit der Picke und mit Null anfangen. Und ich weiß, es funktioniert. Und es funktioniert immer wieder. Und ich habe in meinem Leben immer wieder mit Null angefangen. Und es macht Spaß. Das ist ein Abenteuer. Das ist eine Herausforderung. Und dein Glaube braucht Herausforderungen. Die Null ist eine Herausforderung. Und einer soll 1000 jagen. Stell dir mal vor. Also 2 Nuller. Je weniger du bist, desto mehr kann Gott durch dein Leben tun. Und dass es so funktioniert, euer einer soll 1000 jagen. Ich denke nur an diese Geschichte mit Gideon. 33.000 Soldaten hat er. Das ist eine gute stehende Armee für so einen jungen Mann. Und dann sagt der Herr, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Alle, die blöd sind, verheiratet sind, schickt nach Hause. Denn in der Bibel heißt es, wenn jemand heiratet, der soll 7 Jahre nicht in den Krieg ziehen. So lasst er sich mit seiner Frau oder sich anfreunden und ein bisschen zusammenwachsen und Kinder in die Welt setzen und so weiter. Das gehört alles. Dann, wenn jemand frisch geheiratet ist, schickt sie alle nach Hause. Und dann führt er die Leute nochmal zum Wasser und dann testet er, wie die Leute das Wasser schlürfen. Und alle, die das Wasser lecken wie Hunde, die werden genommen. Und weißt du, wie viele das da waren? Nur 300. Nur 300. Von 33.000, 300. Das ist eine Armee. Und was macht der Gideon? Wie kämpft er? Mit Schwerter und so weiter? Nein, er nimmt Fackeln. Jeder von diesen 300 kriegt eine Fackel und ein leeres Gefäß. Fackel und leeres Gefäß. Und dann sollten sie, wenn dann der Schlachtruf kommt, die leeren Gefäße zerschlagen und dann einen Triumph machen und dann die Feinde in die Flucht schlagen. So geht's bei Gott. Die leeren Gefäße zerschlagen vor dem Herrn im Glauben. Halleluja. Und dann die Fackel. Und dann vorwärts gehen. Sogar das, was sie haben, müssen sie zerschlagen. Gott arbeitet eigentümlich mit Menschen, die das Wasser lecken, Zungenredner wahrscheinlich sind das gewesen. Könnte ich jetzt auslegen, wie ich will und so weiter. Also die Zungenredner, und dann leere Gefäße, die also mutig waren. Also diejenigen, die sich ins Wasser gestürzt haben, das Wasser schnell geleckt haben, die gar nicht mehr so anständig mit der Hand oder Gefäß noch den Becher da aus der Tasche geholt. Nein, die das Wasser geschlürft haben. Die also Draufgänger waren, die aufs Ganze gehen. Gewinnen, oder mehr, wir haben wenigstens versucht. Das ist null Menschen. Wir haben es wenigstens versucht. In Lukas Kapitel 14, 33 sagt Jesus, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Ganz schnell. Anders gesagt, wer nicht eine Null wird, wer nichtig wird, gar nichts wird, der kann unmöglich mein Jünger sein. Wer nicht allem absagt, und jetzt überleg, was da alles abzusagen ist. Das loslassen. Wer nicht absagt Haus und Hof und Mann und Kind und Frau und alle, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht absagt, wer also die Voraussetzungen nicht erfüllt und null wird, kann mir gar nicht nachfolgen. Der kann gar nicht effektiv für mich sein. Der erreicht nichts. Also du musst zuerst einmal nichts werden. Der Apostel Paulus wäre nie Apostel Paulus geworden, wenn er bei seiner Bekehrung nicht alles links und rechts liegen gelassen hätte. Der wäre nie gesegnet worden. Gott hätte nichts mit ihm anstellen können, wenn er nicht alles fallen gelassen hätte. Am Sonntagnachmittag werde ich kurz darüber sprechen. Ich nehme die Geschichte aber jetzt vorweg, weil es hier hineinpasst. Ein Erweckungsprediger in Indonesien, Peter Octavianus, der hat in Amerika studiert, sein Vater, das finanziert alles, das Studium. Dann macht er Doktor und macht die Diplomas da, Theologiestudium und kommt mit einem Doktortitel und so, kommt nach Hause und ist auf dem Schiff, auf dem Nachhauseweg von USA nach Indonesien. Und auf dem Schiff redet der Herr zu ihm, sagt, Peter, worauf willst du dich verlassen, hier in deinem Land, als missionarisches, muslimisches Land? Wie willst du mir dienen? Berufst du dich auf deine Diplomas, auf deine Zeugnisse, was du dort in Amerika bekommen hast? Und natürlich, das war was Wertvolles. Ein Zeugnis ist was Wertvolles. Und dann sagt, bist du bereit, deine Zeugnisse, deine Diplomas mir zu opfern? Und das war ein Kampf. Da nimmt er seinen Koffer und geht auf Deck und sagt, Herr, ich möchte nach Indonesien als dein Diener gehen. Ich möchte dir dienen in deinem Namen, in deiner Kraft und so weiter, in deinem Feuer. Aber die Diplomas, mein Vater hat mich finanziert. Was wird mein Vater sagen, wenn ich die Diplomas nicht nach Hause bringe? Die wollen ja alle sehen, was ich geleistet habe. Und er geht auf dem Deck auf und ab die erste Nacht und die zweite Nacht, wo er abends da betet, nimmt immer seinen Koffer. Das war ihm sein Heiligtum, seine Diplomas. Und dann redet Gott zu ihm und er sagt, Peter, vertraust du mir oder den Diplomas? Und er nimmt den Koffer von Diplomas und schmeißt in den Pazifischen Ozean. Sagt, so Herr, jetzt gehe ich in deinem Namen nach Hause. Ich habe nichts. Und wenn meine Eltern fragen, was ist dabei geworden? Ich habe nichts. Und dann kam er nach Hause und der Vater schimpft und sagt, du bist ja verrückt. Da können nur Verrückte sowas machen. Aber Peter Octavianus fing an, dann in einer Scheune zu predigen. Die Kirche, ihn hat keine Kirche eingestellt, weil er kein Diplomas vorweisen konnte. Niemand wollte ihn einstellen. Dann hat er so beim Bauernhof gepredigt und in dieser Scheune predigt er und erzählt den Leuten, was Gott gesagt hat. Er soll sich auf den Herrn berufen und nicht auf seine Diplomas und erzählt von der Gnade Gottes, wie Gott ihn berührt hat auf dem Schiff. Und in der Versammlung wirkt der Heilige Geist so mächtig und plötzlich laufen Leute von der ganzen Umgebung zusammen. Das Haus steht in Flammen, aber es ist nicht in Flammen. Es brennt, aber es brennt anders. So wie dieser brennende Busch. Und die Leute dachten, das Haus ist in Brand geraten, aber es war die Salbung des Heiligen Geistes so stark und mit ihm brach die Erweckung in Indonesien, weil er sich auf Gott verlassen hat und nicht auf seine Diplomas und nicht auf seine Titel. Wenn du leer bist, Gott kann etwas tun in deinem Leben. Aber wenn du sagst, mein Diplom, mein Doktortitel, mein Professortitel, das ist, du kannst alles haben, das mag gut sein, aber dafür kannst du nichts kaufen. Und Gott will dir Erweckung schenken. Gott will uns Erweckung schenken. Und Gott schenkt uns Erweckung, wenn wir nichts mehr geworden sind. Wenn wir alles so über Bord geworfen haben. Herr, du musst es machen. Und Gott hat ihn in mächtiger Weise gebraucht. Und das Feuer Gottes fiel. Und er hat so gewaltig gepredigt, dass Menschen vom Gott berührt worden sind. Und er sagt, ich brauche keine Diplomas. Und nachher wollten die Kirchen ihn haben, aber er wollte die Kirche nicht mehr haben. weil Gott ihn bestätigt hat und gesegnet hat. Also, wer nicht absagt allem, was er hat, wer nicht mit null weitermacht, wer nicht bereit ist, alles aufzugeben und sagen, alles Herr bist du, alles Herr bist du. Gott mag die Nullen, er ist so verliebt in die Nullen. Ich weiß nicht warum. Null Menschen. Weißt du, und die, die nichts sind, die kann er führen, die kann er leiten, die sind empfänglich für ihn. Zu denen kann er reden, denen kann er sich offenbaren. Auf die kann er sich verlassen. Weißt du, jemand, der nichts war und aus dem Gott was gemacht hat, der ist dankbar seinem Herrn. Der ist dankbar seinem Herrn und folgt seinem Herrn und ist gehorsam und so weiter. Er wusste, ich bin nichts. Ich verdiene das alles gar nicht. Ich bin bescheiden und demütig. Und ich, weißt du, Gott gebraucht Menschen, die sich bewusst sind. Du musst nicht anderen Leuten erzählen, was du alles nicht bist. Aber du musst deinem Herzen eine Einstellung bekommen. Oh Gott, guck mal. Ich habe keine gute Abstammung, bin vielleicht ein Bastard, also habe keinen Vater, keine Mutter richtig und bin abgeschoben worden von im Waisenhaus gewesen und habe keinen Beruf gelernt. Ich habe festgestellt, die Menschen, die in ihrem Leben, die Gott mächtig gebraucht haben, die haben kein Theologiestudium, die haben keinen Beruf gelernt, die waren Hilfsarbeiter, aber der Heilige Geist war in ihnen und aus denen hat Gott was gemacht. Und ich kenne Leute, die haben dann die Gabe Gottes empfangen, die konnten gar nichts. Und Gott gebraucht Menschen, die gar nichts können. Dann kann er etwas durch sie tun. Und Paulus sagt, als er dann, Paulus war auch so ein Peter Octavianus, der sagt, ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Nicht, dass ich jetzt ergriffen hätte. Weißt du, und der hätte eine anständige Predigt halten können. Der hatte Theologie gehabt. Er war Rabbiner. Durch und durch war ein Pharisäer, aber er sagt, ich achte alles für Kot. Nicht, dass ich begriffen hätte, ich bin ergriffen. Und er war eine Null. Er war eine Null. Nicht, dass ich was wüsste. Und immer wenn er Paulus was sich eingebildet hat, macht die Bibelschule und liest, kannst nachlesen, immer wenn er sich was eingebildet hat, ist nichts gewesen. Aber dann, als er in Athen die Predigt da gehalten hat und zitiert die Philosophen und denkt, jetzt er spricht von dem unbekannten Gott da an diesem Altar in Athen und hält eine philosophische Rede, das war ein Referat, also Vortrag, als er da so alles vorträgt, dann sagt doch der eine, was will der Lausbub da, dieser Flüchtling da, dieser Jude, was will der erzählen? Der hat doch gar keine Ahnung von unseren Göttern, von unseren gelehrten Griechen. Und von unserer Weisheit. Und dann geht er nach Hause. Und weißt du, dann schreibt er den Korintherbrief. Und er geht nach Hause. In Athen ist nichts entstanden. Da ist niemand sich bekehrt groß. Oder jemand groß zum Glauben gekommen ist. Du siehst also, wo er so gut drauf war, als in seinem Vortrag. Da war nichts, ist nichts rausgekommen. Nichts unterm Strich gewesen. Aber dann geht er nach Korinth und sagt, und dann predigt er und er sagt, seine Hosen flattern. Als dann draußen ein großer Orkan wäre. Und dann sagte ich, ich will nichts wissen als Christus den Gekreuzigten. Ich predige Christus den Gekreuzigten. Niemand anders als Christus den Gekreuzigten. Das ist die Weisheit Gottes. Und dann predigt und in Korinth entsteht was. Und von dem Moment, als er in Athen diese Schlappe erlebt hat, wir müssen manchmal Schlappen erleben, dass wir sagen, was will der? Was will der? Der hat keine Ahnung von der Welt. Was will er erzählen? Und das war, als er sich bewusst wurde, es ist nicht Menschenweisheit, es muss Gottes Weisheit sein. Nicht Menschenkraft, Gottes Kraft muss sein. Nicht Paulus, sondern der Herr Jesus muss sein. Und dann kam eine gute Frucht raus. Und deshalb sagt er, ich möchte nicht vergeblich arbeiten, ich möchte nicht vergeblich predigen, ich möchte Christus predigen. Lass uns aufstehen. Wir haben einen großen Auftrag. Wir haben einen großen Auftrag. Und den können wir nur erfüllen, wenn wir nichts sind und er alles ist. Wenn wir nichts sind und er ist alles. Und lieber Heiland, ich möchte dich jetzt bitten, werde du alles in unserem Leben. Stern, auf den wir schauen, Brot, von dem wir leben, Stab, an dem wir gehen, Weg, dem wir vertrauen und den wir betreten. Vater, werde alles in unserem Leben. Lass uns einfach dir vertrauen, auch in kleinen Sachen. Lass uns leer sein, leer sein. Dein Wort sagt, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Herr, wir möchten leer sein. Dann kannst du uns segnen. Wir möchten uns lösen von den Sachen, nicht gebunden sein mehr, sondern wir möchten mit dir verbunden sein und dir vertrauen. Wenn irgendjemand hier ist, Herr Jesus, der dir dienen möchte, auch lass ihn hören, deine Worte, wie es heißt, der komm und folge mir nach und nimm dein Kreuz auf dich und lass alles zurück, was du zurücklassen kannst. Du kannst nur gewinnen, wenn du diese Dinge hier in dieser Welt zurücklässt. Der Vater möge dich segnen, der Herr möge dich segnen, der Herr möge sein Angesicht über dein Leben leuchten lassen und dir seinen Frieden schenken. Halleluja, lieber Heiland, ich segne meine Geschwister. Herr, in jeder Sache, in jedem Bezug, wo sie auch sind, erfülle du sie. Aber Herr, je mehr Gefäße du hast, desto mehr kannst du, leere Gefäße hast, desto mehr kannst du füllen. Und Gottes Geist sagt mir gerade jetzt, ich kann nur leere Hände füllen. Wenn deine Hände leer sind, kann ich sie füllen. Lass alles fahren, was du noch festhältst oder woran du dich festhältst und was du noch festhältst. Lass alles fahren dahin, komm mit leeren Händen und ich will deine leeren Hände füllen mit meiner Herrlichkeit, mit meinen Schätzen, mit meinem Reichtum. Ich will dich segnen, überbitten und verstehen, dass du es gar nicht mal fassen kannst, dass du nicht mal nach Hause tragen kannst, das alles. Ich will dich segnen, aber deine Hände sollen leer werden, spricht der Herr. Komm mit leeren Händen vor mir und empfange es. Vielleicht halten wir heute die Hände einmal nicht so nach oben, sondern mal wirklich, wir wollen leer sein. Herr, ich bin leer. Und wenn du das ausdrückst heute Morgen, heute Abend und ausdrücken willst, Herr, ich bin ein Bettler. Ich bitte um Heilung, ich bitte um Führung, ich bitte um Gnade, ich bitte um Erbarmen, ich bitte um Vergebung. Herr, ich bitte um Beistand, ich bitte um Trost, ich bitte um Liebe, Herr, ich bitte um Frieden. Bitte ihn, streck deine Hände wie ein Empfänger, dass du empfangen willst, einfach aus der Hand Gottes. Und der Herr will dir geben, dass du hast ihm deine Brote, deine fünf Brote, deine zwei Fische gegeben und jetzt bricht er und er will dir geben. Er will dich beschenken heute Abend. Gott will dich beschenken. Aber er kann dich beschenken, wenn du leer bist. Wenn du leer bist. Vater, ich segne jetzt all diese leeren Hände, alle diese leeren Gefäße heute Abend, die da sind, segne diese leeren Gefäße. Die brauchen Stärkung, Ermutigung. Oh Vater, schenk Ermutigung. Du kannst nur ermutigen. Wenn Gott nicht hilft, wer soll dann da helfen? Wenn Gott nicht kämpft und beisteht, wer soll uns dann noch beistehen? Herr, wir sind so von dir abhängig heute. Bitte segne jetzt diese leeren Hände, diese empfangenden Hände, diese glaubenden Hände, die jetzt auf dich warten. Und du gibst Speise. So wie der Natur draußen, so gibst du auch deinen Kindern die rechte Speise, gerade jetzt. Amen. Amen. Praise God.